1911 wurde der Internationale Verband der Chemischen Gesellschaften gegründet und Marie Curie bekam als erste Frau den Nobelpreis für Chemie. Grund genug, um 2011 zum Jahr der Chemie zu machen, und so läuft auch die zentrale Ringvorlesung der Georg-August-Universität in diesem Sommersemester unter dem Titel »Chemie, unser Leben, unsere Zukunft«. Dabei wird über Themen wie Lebensmittel, Medikamente bis hin zu Treibstoff gesprochen. Kurz, es geht um die Bedeutung der Chemie in unser aller Leben. Hören Sie nun die Vorlesung von Dr. Dieter Jahn von der BSF AG aus Ludwigshafen. Sie trägt den Titel »Alternative Energien – Wie könnte die Zukunft aussehen?«
Ja, vielen Dank, Herr Tietze, für die freundlichen Worte. Ich kann ja nur bestätigen, dass wir uns ja sehr lange schon kennen und ich auch häufiger schon in Göttingen war. Und ich freue mich, dass Sie so heute so zahlreich bei diesem schönen Wetter einem Thema lauschen wollen, das, glaube ich, für mich jetzt von besonderer Bedeutung ist. Und das Thema Energieversorgung der Zukunft ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Ich versuche nun heute Abend Ihnen zu präsentieren, was eigentlich der Beitrag der Chemie für die Energieversorgung der Zukunft ist und hoffe da auch nochmal klarzumachen, welchen wichtigen Beitrag wir leisten können. Ich fange an mit einem Bild, meinem Lieblingsbild. Ich verdanke das Rick Smalley, dem verstorbenen Nobelpreisträger, der einmal vor fast 10 Jahren mal eine Aufstellung gemacht hat über die wichtigsten Probleme der Menschheit in den nächsten 50 Jahren. Und das passt, glaube ich, dieses Chart sehr gut zu dem, was das Motto Ihrer Veranstaltung ist, Chemie unserer Zukunft, also die Perspektive in den nächsten 50 Jahren aus Sicht eines Chemie-Nobelpreisträgers. Und er hat auch eine Reihung der Wichtigkeit dargelegt und sagt, das Energiethema ist das allerwichtigste Thema der Menschheit. Nun, da kann man natürlich sich streiten, ob jetzt das Energiethema oder das Wasser oder das Ernährungsthema wichtig ist. Ich benutze immer hier die Nummer 7. Wir waren ja zeitweise immer der Meinung, das einzige ungelöste Problem, das wir noch haben, sind die Krankheiten, weil nur 30% heilbar sind. Aber stellen Sie sich einmal vor, wir würden in diesen 50 Jahren das große Problem, die Geißel der Menschheit, Krebs nicht lösen. Was ändert sich dabei? Was würde passieren? Nicht sehr viel. Wenn wir aber dieses Problem nicht lösen, dann ändert sich alles. Und damit wird das Thema Energie zur Schlüsselfragestellung einer Gesellschaft. Und dieses Thema hat ja gerade jetzt in den letzten Monaten eine besondere Bedeutung erhalten. Und ich werde Ihnen auch darstellen, dass zum Thema erneuerbare Energie auch die Chemie einen entscheidenden Beitrag leisten wird. Ich benutze dieses Chart auch immer noch, um darzustellen, die Wichtigkeit der Chemie für die Lösung der wichtigen Menschheitsprobleme. Und ich behaupte mal, dass über 50% dieser Probleme, die wir haben, ohne den Beitrag der Chemie nicht lösbar sind. Und ich hoffe, am Ende meines Vortrags haben Sie ein bisschen ist für Sie nachvollziehbar, dass dort schon auch eine wichtige Quelle von Innovation in der Chemie zu finden ist. Meine Lieblingsdefinition der Chemie verdanke ich Jack Baldwin, dem großen englischen Chemiker aus Oxford. Chemistry is about making forms of matter that have never existed before. Der Chemiker sozusagen als der Wissenschaftler, der neue Art der Stoffe produziert, also der kreative Teil des Chemikers. Und wenn Sie jetzt den Umkehrschluss machen und sich fragen, wenn ich neue Stoffe brauche, und die brauche ich eigentlich überall, dann brauche ich einen Chemiker. Das heißt, der Chemiker ist wenn man diese Definition zugrunde legt, an einer zentralen Stelle der Innovation. Und umgekehrt die chemische Industrie, die ja sehr eng mit der Wissenschaft verbunden ist, ist eine Schlüsselindustrie einer Volkswirtschaft. Und zwar deswegen, weil ihre Innovationen Auswirkungen auch auf andere Industrie Gebiete haben. Das fängt beim Auto an, das geht über die Bauindustrie, werde ich Ihnen nachher zeigen, beide Beispiele, bis hin zur Energieerzeugung, was ich nachher noch genauer ausführen werde. Ja, es gibt eine The Chemical Company. Wir nehmen in Anspruch, die Chemiefirma zu sein. Das war sehr umstritten, weil man ja zu Zeiten, als wir dies eingeführt hatten, hatte man ja auch durchaus, sagen wir, unterschiedliche Wahrnehmungen der Chemie. Aber wir haben das als sehr positiv empfunden und es wurde uns auch hoch angerechnet, dass wir gesagt haben, wir stehen dazu, weil wir glauben, dass wir die Chemie verantwortungsbewusst betreiben und auch einen großen Benefit für die Gesellschaft liefern. Also wir nehmen in Anspruch, dass wir das führende Chemieunternehmen der Welt seien. Das nehmen natürlich viele für sich in Anspruch, zumindest was den Umsatz in Chemie angeht und was die Forschungsausgaben in der Chemie angeht, sind wir Nummer eins, ist unumstritten. Ob wir natürlich überall führend sind, da kann man drüber reden, da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Wenn Sie jetzt nochmal die zweite Spiegelstrich anschauen, Wir liefern intelligente Systemlösungen. Das heißt, wir haben unsere Definition ein Stück weit erweitert von dem Chemikalienlieferanten zum System. Und das ist ein weiterer Aspekt, den man immer beachten muss, nämlich, dass die Chemie inzwischen sehr stark in Systeme eingebettet ist. Also nicht nur in reine Chemikalien, sondern Systeme. Was sind Systeme? Eine Batterie ist ein System, ein Photovoltaikpanel ist ein System. Bestehen aus sehr, sehr vielen Komponenten. Und wir sind inzwischen ein Stück weit in der Wertschöpfung nach oben gegangen, indem wir in Systemlösungen investieren. Und da die Forschung ja die Speerspitze eines Unternehmens ist, beschäftigen wir uns in der BSF-Forschung insbesondere mit dem Thema Systeme. Und gerade das Thema Energieerzeugung ist ja ein System. Und hier spielt die Systemkompetenz eines Unternehmens eine große Rolle. Gut, das sind noch Zahlen, 63 Milliarden Umsatz. Wenn Sie BSF-Aktionär sind, dann werden Sie auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass wir hochprofitabel sind. Und wir haben inzwischen 110.000 Mitarbeiter weltweit, davon ungefähr 10% in Forschung und Entwicklung, die sich auch mit dem Thema Energie beschäftigen. So, das war aber jetzt mal genug der BSF hier. Nochmal kurz unsere internationale Präsenz. Die Message aus diesem Chart ist folgende. Wir sind international aufgestellt, wir sind aber nach wie vor sehr stark in Europa und sehr stark in Deutschland verhaftet und wir werden auch künftig unsere Forschung und Entwicklung auch schwerpunktmäßig in Deutschland durchführen und nicht alles über den Erdball verteilen. Ja, jetzt komme ich zum Thema, wo sind denn die großen Herausforderungen? Und Sie haben vorher Rick Smalley gesehen, der hat ja gesagt, Energie, Wasser, Ernährung. Im Grunde genommen sind das die gleichen Komponenten, nur in einer anderen Sprache. Das ist die Sprache unserer Kaufleute, unserer Leute, die am Markt unterwegs sind, auch die Sprache der Unternehmensbereiche. Und was sind denn die, man nennt es Megatrends, das ist ein Schlagwort, das sind die großen Trends an den Märkten der Welt. Was sind denn die großen Megatrends? Das ist einerseits das Thema, dass wir demnächst 9 Milliarden Menschen auf der Welt haben und die natürlich gesund leben wollen und ernährt werden wollen. Das ist ein großer Trend und ein großes Bedürfnis. Dann das Thema Bau, Wohnen, der Trend zu immer mehr konzentriertem Wohnen ergibt sich ja aus dieser Tatsache, dass immer mehr Menschen auf der Welt leben und dass die in die Gravitationszentren dieser Erde ziehen. Das bedeutet, die Art und Weise, wie wir wohnen, wie wir zusammenleben, wird sich dramatisch ändern. Auch hier brauchen wir Innovationen. Dann haben wir das Thema Energie und Ressourcen. Das Energiethema haben wir heute Abend, aber Ressourcen sind miteinander eng verknüpft, denn das Thema Energie ist verknüpft mit Erdöl und Erdöl ist ein Rohstoff von uns. Das bedeutet, wenn der Erdölpreis nach oben geht, geht der Energiepreis nach oben an der Tankstelle. Merken Sie das, aber auch unsere Preise gehen hoch, sodass wir also auch hier eine Korrelation haben. Und last not least, ein großer Trend ist natürlich die Mobilität. In Deutschland, sage ich mal, auf einem stabilen Niveau, aber wenn Sie nach Asien gehen, vermehrt sich die Zahl der Autos explosionsartig, und das Thema Kommunikation erleben wir alle, da ist ebenfalls ein großer Trend. Und alle diese großen Trends brauchen Innovation aus der Chemie, und auf der anderen Seite sind sie eng verknüpft mit dem Thema Energie, denn wenn Sie die Menschheit ernähren wollen, brauchen Sie Energie. Kurzes Beispiel, wichtig bei der Ernährung ist der Dünger. Und der Ammoniakprozess von der BASF vor 100 Jahren zusammen mit Fritz Haber entwickelt, braucht 3% der Energiemenge, die die Menschheit verbraucht, brauchen wir für den Ammoniakprozess. Sodass also das Thema Energie sehr stark mit diesem Megatrend, aber auch wenn Sie neue Häuser konstruieren, wenn Sie diese Ausstattung mit Heizung oder Klimaanlagen brauchen, Sie Innovationen aus der Chemie, und das Thema Mobilität, weiß jeder, dass wir dort, dass die Mobilität ein großer Energieverbraucher ist. So, das sind also die großen Trends. Und jetzt die Frage, was ist der Beitrag der Chemie? Also Energie, Nachhaltigkeit, und ein Aspekt, den muss man immer im Auge behalten. Wenn wir über nachhaltige Energieerzeugung reden, die beste und die nachhaltigste Energie ist diejenige, die wir nicht verbrauchen. Das heißt, das Thema Energieeinsparung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und hier kann die Chemie jede Menge an Möglichkeiten bieten. Ich komme nachher nochmal drauf, aber hier nochmal ein Beispiel. Das ist das Thema Verkehr. Wenn Sie ein Auto anschauen, dann ist der Energieverbrauch sehr stark korreliert mit dem Gewicht, weil bei der Beschleunigung verbrauchen Sie Energie. Und die Chemie liefert hier Materialien, die Autos deutlich leichter machen. Und damit können Sie unmittelbar korrelieren den Beitrag der Chemie zur Energieeinsparung. Hier haben wir das Thema Energie bei diesen Windkraftrotoren, da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Beim Pflanzenschutz geht es darum, das, was wir auf den Äckern anbauen, letztendlich auch optimal so zu gestalten, dass wir die Erntemenge optimieren. Und hier haben wir das berühmte Thema Hausisolierung. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie 1 Liter Erdöl nehmen und machen aus diesem 1 Liter Styropor oder einen ähnlichen Schaumstoff und isolieren damit Ihr Haus, dann sparen Sie in 50 Jahren, das ist die Lebensdauer eines Hauses, 50 Liter Heizöl. Das heißt, aus diesem 1 Liter, den Sie investieren in eine chemische Lösung, haben Sie nachher den Return von 50 Liter eingespartem Heizöl. Und wenn Sie dann Ihr Haus abreißen und verbrennen dieses Styropor, das Sie aus 1 Liter gemacht haben, können Sie immer noch Energie erzeugen, sodass Sie also hier ein System haben, wo Sie sehr, sehr effizient das Erdöl und die Energie einsetzen können. Ja, das ist natürlich auch noch ein Thema, und das ist das Thema CO2 und Klima. Mit der Energieerzeugung heutzutage, konventionell, aus Erdgas, aus Erdöl oder aus Kohle, ist CO2-Produktion verbunden. Und das ist natürlich ein Thema, das uns ganz wichtig ist. Das bedeutet aber auch, wenn wir über die Energieversorgung der Zukunft reden, müssen wir immer auch im Auge behalten, das Thema CO2, also nachhaltige Energieerzeugung. Und hier ist die Chemie ebenfalls extrem wichtig. Jetzt komme ich zu einem Thema, das ist ein bisschen speziell, ich will es nur anreißen, und zwar das Problem. Wir reden hier über diese Megatrends, dann reden wir über Märkte. Die Frage für den Forscher ist, ja, wie kann ich eigentlich diese Dinge in Forschungsprojekte umsetzen? Und das fällt uns als Forscher in der Industrie sehr schwer, weil wir natürlich, wir sind Organiker, wir sind Anorganiker, wir können synthetisieren. Die Frage ist, wie finde ich eigentlich Projekte, die letztendlich an den Märkten Anklang finden, und das ist hier nochmal dargestellt. Also wir haben die Megatrends, dann definieren wir Märkte, das ist zum Beispiel der Automobilmarkt. Dann müssen wir uns überlegen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse des Kunden? Und ich habe schon mal gesagt, dass wir das Gewicht, also leichte Materialien ganz wichtig sind, oder aber das Thema Emission des Motors, oder aber auch schlichtweg der Komfort. Und daraus leiten wir dann letztendlich ab die chemischen Lösungen, und am Ende des Tages machen wir Forschungsprojekte. Das ist also ein extrem komplizierter Prozess vom Markt hin ins Forschungslabor, der nicht so einfach ist und der natürlich an den Hochschulen auch noch schwieriger ist, weil sie kommen ja von der Grundlagenforschung. Das ist also ein schwieriger Prozess, aber für uns absolut notwendig. Herr Tietze hat ja schon gesagt, dass ich als Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker einfach das Thema Chemie und Energie adressiert habe. Und das habe ich gemacht, weil ich ungefähr schon geahnt habe, wie wichtig das ist. Aber ich muss gestehen, als ich das Thema angepackt hatte, wusste ich gar nicht, wie breit das Thema ist. Und wir haben das dann in der Wissenschaft mal aufgearbeitet. Hier gibt es sehr fundierte Analysen, und wir waren auch alle sehr erstaunt, wie breit wir eigentlich aufgestellt sind. Und dann bin ich mal hergegangen und bin zu meinen Mitarbeitern gegangen und habe gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie viel Energie Projekte wir in unserer eigenen Forschung haben. Denn das Thema Energie ist eines unter vielen. Und es hat sich herausgestellt, dass wir ein Drittel unserer Forschungsausgaben, das sind immerhin 500 Millionen Euro pro Jahr, für Projekte ausgeben, die mit Energie und Klima zu tun haben. Und ich gehe mal ein bisschen durch, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was alles dahinter steckt. Das erste Thema ist Energieeinsparung bei der Produktion. Wenn wir ein Produkt produzieren, dann haben wir immer Abfall, wir haben unterschiedliche Einsatzstoffe, und wir haben natürlich auch Verluste durch Wärmeverlust und sonstige Dinge. Also das erste Thema ist also, die Prozesse zu optimieren, und da spielt die Katalyse eine wichtige Rolle. Die Chemiker unter Ihnen wissen, wenn ich die Katalyse gut beherrsche, dann habe ich natürlich einen Wettbewerbsvorteil, weil ich meine Produkte mit sehr hoher Ausbeute erzeugen kann. Dann das zweite ist das Thema, dass ich meine Anlagen so fahre, dass ich die Abwärme aus einer Anlage nehme zum Heizen einer zweiten. Und diese Verbundstruktur, dass ich die Abwärme und das Heizen verbinde, ist eine zweite Möglichkeit der Energieeffizienz. Dann ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass die Energieeinsparung nicht nur bei der Produktion in unseren Anlagen erfolgt, sondern auch beim Kunden. Also ich habe ja schon Ihnen erzählt, wenn ich jetzt einen Schaumstoff nehme zum Isolieren der Häuser, dann spart unser Kunde sehr, sehr viel Energie. Das kann auch sein, wenn Sie zum Beispiel neue Lackprozesse nehmen, wo Sie nicht mehr mit hohen Temperaturen den Lack härten, sondern über UV zum Beispiel. Auch das ist ein Prozess, der energieeffizienter ist. Oder das Thema, was ich vorher gesagt habe, wenn Sie Kunststoffe in Autos einsetzen, dann sind die Autos leichter, brauchen weniger Benzin. Unsere Kunden brauchen damit weniger Benzin. Ich werde Ihnen nachher noch einiges davon näher erläutern. Und natürlich auch, wenn wir zum Beispiel Abgaskatalysatoren entwickeln, die dafür sorgen, dass die Abgase der Autos keine Stickoxide mehr haben. Das ist auch ein Spezialgebiet, auf dem wir uns engagieren. Oder Benzin- oder Treibstoffzusatzstoffe, die dafür sorgen, dass die Verbrennung im Motor optimal ist. Und wenn Sie an die Tankstelle fahren und kaufen dieses teure Benzin, das sind alles Additive aus der Chemie drin, die dafür sorgen, dass der Treibstoff noch effizienter eingesetzt wird. Also hier die Message, wir haben ein unglaublich breites Portfolio von Energieeinsparmaßnahmen, die dann unsere Kunden auch in die Lage versetzen, energieeffizient zu arbeiten. So, und jetzt komme ich zum Thema nachhaltige Renewable-Energieerzeugung, regenerative Energien. Und wenn man mal sich einen ganz langen Zeithorizont vor Augen hält und mal sich vorstellt, wir haben kein Erdöl mehr, wir haben keine Kohle mehr, haben also alles verbrannt, dann bleibt uns eigentlich nur noch das Sonnenlicht und sagen wir mal die Kernenergie, wenn wir die auch nicht mehr haben, dann müssen wir also uns wirklich auf diese Dinge konzentrieren, die uns die Sonne liefert. Nun ist die große Frage, wann wird dies passieren? Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, in der Tat. Aber am Ende des Tages müssen wir uns dazu hinbewegen. Und hier hat die chemische Industrie jede Menge Beiträge zu leisten. Ein wichtiger Punkt bei dieser Sache ist auch, dass diese Energiequellen nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wenn ich auf regenerative Energie setze, wie speichere ich die überschüssige Energie, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht, oder wie schaffe ich es, nachts Energie abzurufen, wenn ich eben diese Quellen nicht habe. Da gibt es sehr viele verschiedene Systeme. Eines ist die Batterie für die Elektromobilität. Sie können natürlich auch Energie in Form von chemischer Energie speichern. Da gibt es Konzepte zum Beispiel, um CO2 mit Wasserstoff, den Sie sozusagen aus dieser Energie erzeugt haben, über Elektrolyse, zu Methanol zu verarbeiten, das Methanol wieder eine Brennstoffzelle. Dann haben Sie auch wieder einen Kreislauf geschlossen. Wenn Sie sich das alles mal analysieren, dann ist immer die Chemie involviert, weil die chemische Bindung eben eine sehr gute Möglichkeit ist, Energie zu speichern. Hier auch ein Aspekt, Carbon Capture and Storage. Das sind Systeme, die CO2 absorbieren, Carbon Capture aus Kraftwerken und dann speichern. Ich persönlich glaube, dass dies keine Zukunftslösung ist, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wenn Sie das machen, müssen Sie zusätzlich Energie investieren, um diese Absorption zu bewerkstelligen. Und das zweite ist schlichtweg die Akzeptanz in der Bevölkerung. Deswegen, Sie können bei der BASF solche Systeme kaufen. Das verkaufen wir Ihnen gerne. Aber ob das sinnvoll ist, müssen Sie entscheiden. Nun können Sie natürlich eines sich überlegen. Ich nehme CO2 als C-Quelle, Kohlenstoff, CO2 als Rohstoff. Das klingt zunächst einmal sehr verlockend, weil Sie damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich Sie reduzieren das CO2-Problem und das zweite ist, Sie haben Rohstoffe, einen C-haltigen Rohstoff, der aber auch natürlich, sagen wir mal, ein Rohstoff ist, der vielleicht sogar in der Zukunft nicht nur keine Kosten verursacht, sondern da bekommen Sie vielleicht in der Zukunft eine Gutschrift. Das klingt sehr verlockend, leider ist die Thermodynamik da ein bisschen dazwischen, nämlich das CO2-Molekül ist sehr energiearm, deswegen ist es immer das Ende der organischen Chemie, sage ich immer. Und Sie müssen, um es wieder für die Chemie nutzbar zu machen, nach oben hieven. Nun können Sie das auf verschiedenen Wegen machen. Wenn Sie das dadurch machen, dass Sie zum Beispiel Erdgas als Quelle nehmen, dann sind Sie gerade so weit wie vorher, weil Sie aus dem Erdgas CO2 machen. Wenn Sie aber hier sozusagen über Photovoltaik oder über Windenergie Wasserstoff erzeugen, dann können Sie natürlich ohne CO2 zusätzlich zu investieren hier bewerkstelligen, sodass man durchaus diskutieren kann, CO2 als Rohstoff zu nehmen, aber immer vor dem Hintergrund, dass dieser Wasserstoff aus regenerativen Energien erzeugt wird. Das gilt übrigens genauso für die Elektromobilität. Viele Autohersteller werben für die Elektromobilität, indem sie sagen, sie seien emissionsfrei. Weil sie, ja, wenn sie Auto fahren mit dem Elektromobil, haben sie keine Emission. Beim heutigen Zeitpunkt, beim heutigen System ist es aber nicht ehrlich, weil das CO2 entsteht im Kraftwerk. Das heißt also, da haben Sie überhaupt nichts gewonnen. Wenn Sie aber jetzt künftig sozusagen die elektrische Energie über Wind oder Photovoltaik erzeugen und womöglich auch in einer Batterie speichern, und das können Sie auch nachts machen, tagsüber machen, uns dann sozusagen als Energiespeicher zu nehmen, dann gibt es durchaus Optionen. Nochmal zurück zu meiner Hypothese, wenn Sie diese schöne zukünftige Welt sich vor Augen halten, geht nichts ohne Chemie. Überhaupt nichts. Das heißt, die Chemie ist eine Schlüsselwissenschaft und eine Schlüsselindustrie für alle diese Lösungen. Jetzt nochmal zum Thema Energieeffizienz. OLEDs sind organische Leuchtdioden. Das sind Systeme, das sind Farbstoffe, deswegen freuen wir uns als Organiker, Herr Tietze, immer darüber, über dieses Thema, die letztendlich für innovative Beleuchtungskörper sorgen. Die können Sie flächig auftragen, das heißt, Sie haben keine Punktbeleuchtung mehr, sondern eine Flächenbeleuchtung. Und die Energieeffizienz dieser OLEDs ist doppelt so hoch wie von den Energiesparlampen. Damit sehen Sie, welches ungeheure Potenzial sich auch dahinter verbirgt. Und dann können Sie noch hier, das sind spezielle Systeme, die letztendlich dazu, also Thermoelectrics ist zum Beispiel ein Effekt, wo Sie aus Energiedifferenzen Strom erzeugen können. Also das sind sehr, sehr viele innovative Systeme, wo die Chemie immer den Schlüssel dazu liefert. Und das Thema Isolierung habe ich ja schon behandelt. Jetzt kommen wir zum Thema Windenergie. Das ist ja ein Thema, das uns in den letzten, ja, wie ich sagen, 2-3 Jahren doch sehr stark beschäftigt hat. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland, wenn wir über regenerative Energien sprechen, dass die Windenergie deutlich wichtiger ist als die Photovoltaik, weil eben in Deutschland die Lichtverhältnisse nicht so sind, dass sie mit hoher Effizienz arbeiten können. Während das Thema Wind ist schon auch in Deutschland attraktiv. Und ich habe dann einfach mal gesagt, was können wir denn oder wo sind wir denn als BSF da schon aktiv? Und siehe da, es gibt eine ganze Menge an Themen. Und zwar, wenn Sie jetzt erstmal hier diese Windgeneratoren anschauen, dann sind es ganz komplizierte Systeme und die Rotorblätter müssen einerseits sehr, sehr stabil sein, sie müssen leicht sein und die Oberfläche muss 20 Jahre halten und das bei Salzwasser. Das heißt, sie brauchen völlig neue Beschichtungssysteme, sie brauchen völlig neue Materialsysteme, um diese Windrotoren so zu konstruieren, dass sie dann auch so lange halten, dass sich die Investition lohnt. Und hier haben wir zum Beispiel neue Herdersysteme, das sind Epoxyharze, die als Materialien zum Einsatz kommen. Und dann ein zweiter Aspekt, diese Rotoren sind ja am Meeresgrund verankert mit Betonplatten. Und dieser Beton, das darf kein normaler Beton sein, sondern es muss Spezialbeton sein. Das bekommen Sie nur sozusagen mit neuen Betonsystemen, wo Sie synthetische Additive zusetzen, um sozusagen die Korrosion im Meer zu verlangsamen. Das sind alles Systeme, die jetzt entwickelt werden und die weiter optimiert werden. So, jetzt komme ich zum Thema Photovoltaik. Das gibt ja die Überschrift ist, dass die Sonne in einer Stunde mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Und dann haben Sie das Verhältnis. Und dann kann man sagen, ist ja alles gut, wir müssen bloß in Photovoltaik investieren. Dass es dort jede Menge an Problemen gibt, das wissen wir alle, dass die Sonne nicht in Deutschland scheint, wo der große Energieverbrauch ist. Aber es ist eine Möglichkeit. Und diese Dächer, die kennen Sie alle, natürlich hoch subventioniert. Wir arbeiten nicht auf diesen Gebieten, die sind siliziumbasiert. Das sind die Kollegen von der Wacker Chemie, die dort sehr, sehr gute Geschäfte machen. Wir beschäftigen uns mit organischen Solarzellen, also nicht siliziumbasiert, sondern organische Solarzellen vor dem Hintergrund, und das sind unsere Ziele, die sind noch nicht erreicht, dass wir nur ein Drittel der Investitionskosten haben im Vergleich zum Silizium und damit letztendlich auch nur ein Drittel der Energiepreise. Zukunftsmusik bitte, Zukunftsmusik, aber wir arbeiten hart daran, um das weiter voranzubringen. Jetzt komme ich zum Thema Elektrochemie, ein Lieblingsthema von mir, und zwar deswegen, weil wir als Chemiker plötzlich entdeckt haben, wie wichtig eigentlich die Elektrochemie ist. Und hier müssen wir uns alle an die mea culpa sagen, auch die Herr Tietze lächelt schon, auch die Hochschullehrer und die Industrie, weil wir die Elektrochemie über viele Jahre als nicht besonders innovativ und zukunftsträchtig eingeschätzt haben. Das ist so, muss man zugeben. Wir als BSF haben ein bisschen mehr getan als andere. Wir haben nämlich über viele Jahre organische Elektrochemie betrieben. Was ist es? Wir haben mit elektrischem Strom chemische Reaktionen gemacht, und zwar normalerweise macht man das in der anorganischen Chemie, um Chlor zu erzeugen. Wir haben es gemacht, um organische Verbindungen zu synthetisieren. Die Chemiker unter Ihnen zum Beispiel, wir machen Methoxybenzaldehyd über elektrochemische Synthesen, die Sie hier haben. Das heißt, wir haben über viele Jahre schon ein gewisses Elektrochemie-Know-how konserviert, aber nicht ausreichend. Und an den Hochschulen ist es auch immer mehr runtergefahren worden, und plötzlich haben wir gemerkt, Mensch, wir brauchen ja für Elektrochemie, für Batterien brauchen wir Elektrochemie. Und Sie haben heute ein großes Problem, Elektrochemiker zu finden. Wir haben welche, würden gerne noch einstellen, aber wir haben noch nicht ausreichend Elektrochemiker. Die ganze Nation sucht händeringend nach Elektrochemikern. Also wenn ich jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen anschaue und wenn sie sich nochmal überlegen, ob sie jetzt Organiker werden oder ob sie Elektrochemiker werden, ich würde Elektrochemiker werden, denn das ist eine Aufgabe, die geht noch einige Zeit und ist extrem reizvoll. Also und warum ist es so? Und jetzt, das ist das einzige Chart, wo ich also chemische Formeln habe, um ihm nochmal zu zeigen, dass eine Batterie ein elektrochemisches System par excellence ist. Eine Batterie besteht aus einer Anode, die jetzt bei Lithium-Ionen-Batterien Graphit, also Kohlenstoff ist, wo dann letztendlich beim Laden aus Lithiumsalze Lithium eingelagert wird, und in der Kathode, die bestehen aus Metalloxiden, das sind auch Systeme. Dann haben Sie noch Elektrolyte, die Stromleitung, die Ionenleitung hier bewerkstelligen. Und dann haben Sie hier noch eine Membran, die Kathode, die Anode auseinanderhalten. Und alles ist Chemie. Alles ist Chemie. Und um eine Batterie zu entwickeln, brauchen Sie chemische Materialkompetenz und elektrochemische Kompetenz. Das Gleiche ist, wenn Sie das dann also beim Entladen, läuft das Ganze rückwärts. Ich möchte Ihnen jetzt nicht im Detail die Funktionsweise zeigen, sondern möchte Ihnen nur sagen, das ist ein chemisches System. Und wenn Sie jetzt sich nochmal vor Augen halten, dass mindestens 40% eines Elektroautos die Kosten für die Batterie sind, dann können Sie sich vorstellen, welch attraktives Arbeitsgebiet dies ist. Denn wenn das Elektroauto kommt, das wissen wir alle nicht, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, aber wenn es kommt, dann ist das Know-how, ein Elektroauto zu bauen, vor allen Dingen in der Batterie. Und damit haben Sie natürlich als Chemieindustrie und als Chemiker wunderbares Arbeitsgebiet, wo Sie sich hineinbegeben können und wo Sie Kompetenz haben, wo andere keine Kompetenz haben. Das ist übrigens auch ein Grund, weswegen die deutsche Automobilindustrie etwas zurückhaltend ist war in Bezug auf die Elektromobilität, weil eben das Know-how kein typisches Automobil-Know-how ist, sondern Chemie-Know-how. Wir haben uns aber jetzt zusammengetan mit Volkswagen und Mercedes, um hier auch voranzukommen. So, jetzt muss ich mal gucken. So, worum geht es hier? Nur vereinfacht dargestellt. Das Entscheidende ist, dass Sie Energie, das ist die Menge der Wattstunden pro Kilogramm Batterie. Das heißt also, wichtig für eine Batterie ist, dass sie pro Kilogramm möglichst viel Energie speichern können. Das ist wichtig, denn das Batteriesystem ist sehr schwer und es macht das Auto schwer. Und vorher haben wir ja gesagt, ein schweres Auto braucht wieder mehr Energie. Deswegen ist das die Schlüsselgröße. Und hier sind die Lithium-Ionen-Batterien, die zurzeit die besten Batterien liefern. Lithium-Schwefel, an denen wir arbeiten, oder gar Lithium-Luft, haben natürlich eine deutlich bessere Charakteristik in Bezug auf die Energiedichte. Das heißt also, diese, das sind die nächste und übernächste Generation, werden uns in die Lage versetzen, deutlich effizientere Batterien zu bauen. Und wenn Sie das nochmal hier sehen, das ist die augenblickliche Generation der Lithium-Ionen-Batterien. Die sind also entwickelt, die können Sie in Ihren Laptops, haben Sie in Laptops und in den Handys, das können Sie natürlich auch für die Autos benutzen. Das ist jetzt die nächste Generation, die an der Kathode diese speziellen Kobalt-Manganoxide hat und letztendlich auch andere Elektrolyte benutzt. Und hier haben wir dann die Generation 3, die ist also nur im Labor, und die Generation 4 brauchen natürlich noch viel, viel länger. Also das würde ich sagen, das sind mindestens noch 10 und das sind vielleicht 15 bis 20 Jahre. Also noch eine lange Entwicklungszeit. Wenn wir uns jetzt mal das Gesamtbild der künftigen Elektromobilität anschauen, dann haben wir verschiedene Komponenten. Das eine ist, wenn wir nachhaltig die Elektromobilität betreiben wollen, dann brauchen wir andere Energiequellen. Denn wie gesagt, ein Elektromobil zu betreiben mit Strom, das ich über ein Gaskraftwerk erzeugt habe, ist nicht CO2-neutral, sondern dazu brauche ich also diese Wind- oder Photovoltaik. Ich könnte natürlich auch, das habe ich heute nicht erwähnt, diese Energie aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugen, die natürlich auch regenerativ im Prinzip sind. Das zweite Thema, das ich habe, ist, wie speichere ich diese Energie in Batterien oder anderen Systemen? Das ist die zweite Komponente, die ich brauche. Die dritte Komponente ist natürlich, dass ich sie in ein Auto einbaue, und diese müssen natürlich kompetitiv sein. Und hier muss man auch noch eines beachten, dass eben durch das große Gewicht der Batterie es künftig noch wichtiger ist, leichte Autos zu bauen. Und hier kommen wir wieder mit leichten Materialien von der Chemie zum Zuge. Und dann ist das noch ein Thema, das jetzt nicht sehr chemiespezifisch ist, aber wir brauchen natürlich auch Netze, Stromnetze. Heute, wenn Sie in den letzten Tagen die Zeitungen gelesen haben, dann kommen jetzt plötzlich die Netzwerkbetreiber zum Zug, weil sie sagen, Vorsicht, das Netz ist eine ganz entscheidende Komponente des Gesamtsystems. Wenn Sie das Gesamtbild sich jetzt anschauen, dann ist es ja so, dass es sehr verschiedene Komponenten hat. Und ich komme jetzt zu meiner Hypothese am Anfang zurück. Wir brauchen in diesem Gesamtsystem neue Lösungen, weil wir heute noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Wir brauchen neue Materialien. Und wenn wir bei neuen Materialien sind, sind wir wieder in der Chemie. Und wir arbeiten in vielen, vielen Ecken, und um diese neuen Materialien bereitzustellen. Und dazu müssen wir nicht nur neue Materialien erfinden, sondern wir müssen auch neue Materialien produzieren. Und es ist ja nicht nur getan, dass wir Chemiker neue Materialien erfinden, sondern man muss sie produzieren. Und damit möchte ich einen weiteren Aspekt ansprechen. Ich singe hier das Hohelied der Chemiker, weil wir ja auch im Jahr der Chemie sind. Aber man muss auch sagen, wir Chemiker kommen ohne interdisziplinäre Arbeit überhaupt nichts weiter. Wir brauchen Physiker, wir brauchen Biologen als Partner, wir brauchen die Ingenieure, um diese Gesamtlösungen zu machen. Moment, jetzt muss ich nochmal zurück, das war eins. Hier nochmal zum Thema Leichtbau. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie das Auto der Gegenwart oder auch, das ist jetzt das Auto der Gegenwart, wie das aber künftig aussehen wird, ist ganz klar, dass wir mehr Kunststoffe brauchen. Und hier haben Sie, also das sind zum Beispiel hier die Stoßstangen und die Spoiler, aber auch die Motoraufhängung. Und Sie müssen sich vorstellen, die Motoraufhängung, die muss unglaubliche Kräfte und Schwingungen aushalten, sind inzwischen aus Kunststoff. Dann haben wir die Ölwanne, ein Teil, das extrem hohe Temperaturen aushalten muss und auch sehr zuverlässig sein muss, ist inzwischen bei Ford aus Kunststoffen. Wir haben Verstrebungen, wir haben zum Beispiel auch verschiedene tragenden Teile inzwischen, Carbonfasern und so weiter. Dann das Thema Sitze. Ein traditioneller Sitz ist eine sehr schwere Komponente. Und last not least, wie gesagt, auch tragende Teile werden künftig aus Kunststoffen bestehen. Und jetzt kommen wir hier nochmal zu einer Schlüsselzahl. Sie können sich merken, 100 Kilogramm Gewichtsersparnis bedeuten 10 Gramm CO2-Ersparnis pro Kilometer und Auto. Das heißt, wenn Sie das sehr hochrechnen, ist es ein enormer Anteil, den Sie sparen durch eben moderne Materialien. Ja, wie entwickle ich solche Systeme? Denn ich brauche Interdisziplinarität, und in der Chemie ist noch ein zweiter Punkt wichtig. Ein Chemieunternehmen wie die BASF liefert nicht an Sie als Endkunden, sondern wir haben dort andere Kunden. Das sind die Automobilhersteller. Und ich habe hier mal ein Beispiel der Beleuchtung, also der OLEDs, dargestellt. Hier arbeiten wir mit Osram und Philips, weil diese Firmen Beleuchtungskörper machen. Und wir arbeiten hier mit verschiedenen Hochschulen und Instituten zusammen, weil diese die Grundlagenforschung machen. Das heißt also, wir haben hier eine extrem komplizierte und langwierige Wertschöpfungskette von dem Forschungslabor. Das habe ich. Anzeige, Vollbild. Ja, ein Stück. Vielen Dank, Herr Tietze. So, jawohl, super. Also, hier ist die wissenschaftliche Front. Und hier ist der Kunde, also Sie als Endverbraucher, wir alle. Und dazwischen ist ein extrem langwieriger Entwicklungsprozess. Immer mit neuen Materialien, die immer wieder optimiert werden müssen. Und das machen wir inzwischen unter einem Dach. Das heißt, unter einem Dach im gleichen Labor arbeiten Wissenschaftler von den Hochschulen zusammen mit Entwicklern unserer Kunden und BASF. Und jeder bringt seine Kompetenz ein. Und das ist eine neue Art der Zusammenarbeit unter einem Dach. Extrem kompliziert, und zwar deswegen kompliziert, wenn es nachher darum geht, die Meriten und auch natürlich den Gewinn beim Kunden zu teilen. Da möchte natürlich jeder einen großen Teil abhaben. Und das ist nicht ganz unkompliziert bei der Vertragsgespaltung. Aber es gibt keine andere Möglichkeit für uns. Und deswegen gehen wir auch solche komplexen Kooperationen ein. Ich komme zu meinem Thema Styropor, und das ist, glaube ich, eigentlich eines der wenigen BASF-Produkte, die Sie überhaupt kennen. Die übrigen 8000, die wir verkaufen, kennen Sie wahrscheinlich gar nicht, weil wir nämlich keine Magnetbänder mehr machen. Das war das zweite Produkt, das man von der BASF immer kannte. Aber Styropor kennen Sie. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass Styropor, wenn Sie da 1 Liter Erdöl nehmen und machen daraus Schaumstoff, Sie 50 Liter in 50 Jahren sparen. Wenn Sie Neopor nehmen, das Neopor ist ein spezielles Styropor, das Graphitteilchen eingearbeitet hat, um die Wärmestrahlung auch zu reflektieren, dann haben Sie nochmal einen um 30% besseren Effekt. Hier das Mikronal PCM. PCM steht für Phase Change Materials. Das sind kleine Teilchen, die meistens Paraffin enthalten und die beim Erwärmen schmelzen. Sie nehmen bei der Erwärmung Wärme auf und sorgen dafür sozusagen für eine Abpufferung. Das bedeutet, Sie müssen dort nicht so sehr investieren in die Klimaanlage, weil diese Phase Change Materials so wie dicke Mauern die Wärme speichern und dann, wenn es kälter wird, wieder abgibt. Das ist also auch eine Innovation, die wir gemacht haben. Und hier haben Sie eine Vision, das ist ein Schaumstoff mit Nanoporen, der eine Dicke hat, nur Zentimeter oder Bruchteile von Zentimeter hat im Vergleich eben zu diesen doch sehr mächtigen Isolierungssysteme des Styropors. Das heißt also, wir haben Materialien in der Entwicklung, die deutlich effizienter wirken. Und das ist also ein Beispiel, wo wir zum Thema Energieeinsparung im Construction. Jetzt komme ich zum Thema Beton und Zement. Die Zementherstellung ist auch eine der energieintensivsten Prozesse, die wir haben. Es wird sehr, sehr viel Energie verbraucht bei der Herstellung von Zement und letztendlich Beton. Und das sind solche Betonteile. Und was wir getan haben, ist Folgendes. Wir haben Additive entwickelt. Das sind nanostrukturierte Calcium-Silikate. Und diese, wenn ein Beton abbindet, dann bildet sich diese Struktur. Und diese Additive sind nun, der Chemiker kennt es, Kristallisationskeime. Das heißt, diese Dinge fangen an, sehr, sehr schnell auszuhärten, weil sie wachsen, sie haben Kristallisationskeime. Was ist der Vorteil? Erstens, die Betonstruktur ist deutlich stärker, das heißt, sie brauchen weniger Beton, brauchen weniger Energie, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Der zweite Effekt ist, heute wird sehr viel mit Fertigteilen gearbeitet und bei der Produktion werden die normalerweise ungefähr auf 50 Grad erhitzt, damit die Produktion schneller geht. Wenn Sie das zugeben, diese Additive, dann sparen Sie sich diese Energie und wenn Sie das hochrechnen, dann kommen Sie ungefähr auf 2,5 Millionen Tonnen CO2-Reduktion pro Jahr weltweit. Das heißt, ein ganz großer Beitrag durch ein relativ einfaches System. Das ist dieses Mal kein organisches System wie der Kunststoff, sondern ein anorganisches System. Und Sie sehen hier, die ganze Breite der Chemie trägt dazu bei, Energie einzusparen und energieeffizienter zu werden. Anorganische Chemie, organische Chemie, Elektrochemie, natürlich auch technische Chemie. Ja, jetzt komme ich zum Schluss. Das ist unser neuer Vorstandsvorsitzender Kurt Bock und das ist ein Zitat: Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns ganz wichtig und zwar, weil wir natürlich auch sehen, dass wir so wie wir heute wirtschaften, langfristig nicht weitermachen können. Wenn das Erdöl zu Ende ist, brauchen wir neue Lösungen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, dass wir unsere Prozesse unsere Produkte nachhaltig machen und das ist mein letztes Thema, mein letztes Chart. Die Nachhaltigkeit beruht ja auf drei Säulen. Am Ende des Tages müssen wir auch Geld verdienen und Sie werden uns nur die Produkte abkaufen, die auch wirtschaftlich sind, sonst werden Sie nicht Ihr Geld uns geben. Das zweite ist die ökologische Komponente, dass wir eben Produkte produzieren, die eben nachhaltig sind und nicht in irgendeiner Weise umweltrelevant. Und dann kommt noch der soziale Aspekt hinzu. Das ist eben auch die Frage in der dritten Welt, wie produzieren wir? Auch die Frage, produzieren wir Produkte, die letztendlich dafür sorgen, dass die wachsende Weltbevölkerung eben auch nachhaltig leben kann. Wir haben ein Ziel, 2010, wir wollen 6 Milliarden Umsatz mit neuen Produkten aus der Forschung und Entwicklung haben, das heißt also, wir haben auch ein klares Ziel, wie gesagt, 30% unserer Forschungsausgaben gehen in Projekte, die mit Energie- und Klimaschutz zu tun haben und ich glaube, dass die Forschung für die Wissenschaft, die ich jetzt auch hier als BSF vertrete, einen ganz wichtigen Anteil an der Erfüllung dieser Ziele und an dem Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern. Und mit diesem Chart möchte ich schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe gehört, jetzt stellt man keine Fragen, aber draußen stehe ich zur, oder hier. Ich weiß nicht, mir wurde gesagt, ich bin für alles offen. Das heißt also, Herr Tietze wird Ihnen jetzt sagen, wie es weitergeht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität hörten Sie Dieter Jahn von der BASF AG aus Ludwigshafen. In der kommenden Woche senden wir an gleicher Stelle einen Mitschnitt der Vorlesung von Dr. Dietmar Stahlke von der Universität Göttingen. Sie hat den Titel »Wie Moleküle und Atome miteinander reagieren«.